Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Nach einer längeren Sommerpause, in der ich dir ältere Folgen gegönnt habe, wiederholt habe, melde ich mich nun mit neuen Folgen wieder zurück. Ich hatte schon im Sommer einiges aufgenommen und eine Folge ist jetzt gerade ganz, ganz frisch aufgenommen und die möchte ich sofort mit euch teilen, weil sie mich so begeistert. Ich habe mit Vera Starker gesprochen. Vera ist Wirtschaftspsychologin und Bestsellerautorin. Und das Thema, mit dem sie sich aktuell sehr intensiv beschäftigt, worüber sie zwei Bücher geschrieben hat, gemeinsam mit ihrer Co-Autorin Katharina Roos, ist das Thema Zuversicht. Und für mein Dafürhalten ist Zuversicht so eine Kernkompetenz unserer heutigen Zeit. Etwas, was wir mehr denn je brauchen. Und wie wir daran kommen, was es überhaupt bedeutet und wie wir aber auch ganz konkret in herausfordernden Situationen, in Krisen, in denen wir immer wieder jetzt auch stecken, da einen Weg hinfinden, darüber sprechen wir beide. Viel Freude. Herzlich willkommen, liebe Vera, in meinem Podcast. Ich freue mich total, dich heute hier zu haben.
Ja, ich möchte mich für die Einladung bedanken. Vielen Dank, Nicole.
Wir beide haben hier gerade einen kleinen Zuversichtstest hinter uns. Technik lässt grüßen und hatten versucht, mit einer anderen Plattform aufzunehmen, die uns sehr herausgefordert hat. Und ich habe gerade sehr bewundert, wie wir beide zuversichtlich dran geblieben sind. Liebevoll, habe ich gerade schon gesagt. Und vor allen Dingen mit einer guten Prise Humor. Also ich hatte den Eindruck, das war schon genau der richtige Einstieg für unser Thema heute.
Ja, ich war auf jeden Fall zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden.
Genau.
Dann ja auch getan.
Genau, genau. Also da konnte man es gut dran beobachten. Ja, liebe Vera, wer bist du eigentlich und wofür schlägt dein Herz?
Ui, meine Mutter würde sagen, ich hatte einen unsteten Lebensweg bislang. Also mein Herz schlägt für viele Dinge. Ich bin in Berlin beheimatet mit meiner Familie und berate seit sehr vielen Jahren, Jahrzehnten muss man jetzt sagen, Veränderungsprozesse in Unternehmen. Das ist so mein Thema. Dann forsche ich gern dazu, weil ich es gern verstehen möchte, was da so tiefergehend passiert. Dann schreibe ich auch Bücher dazu, weil ich immer denke, wenn es noch kein Buch gibt, dann schreibe ich halt eins, ne, damit es mal eins gibt. Also das sind Sachen, mit denen ich mich total gerne beschäftige und eigentlich immer die Frage in den Vordergrund stelle, wie kann das gelingen, wie kommen Menschen gut mit dem umgehen, was um sie herum passiert und das eben mit Schwerpunkt Arbeitswelt.
Ja, sehr schön. Und du hast einen ganz anderen Einstieg damals gehabt. Mittlerweile, wenn man über dich liest, heißt es Wirtschaftspsychologin und Bestseller-Autorin vor allen Dingen auch. Und einen ganz anderen Einstieg in die Arbeitswelt, der ähnlich meinem war. Nämlich du warst früher Juristin und als Anwältin unterwegs, habe ich verstanden.
Genau. Ja, eine Wohnzimmerkanzlei habe ich immer noch.
Ehrlich?
Ja, ich bin noch eingetragene Anwältin. Zwischendurch mache ich auch noch was, aber... Ja. Ja, das war so mein Leidenschaftsthema eigentlich. Wollte ich immer zur UN. Das war das eigentliche Ziel, ne? Völkerrecht und habe auch in Heidelberg studiert und so. Aber gelandet bin ich in der Kanzlei, fand es fürchterlich langweilig. Bin von da aus ins Unternehmen gewechselt. Personalstrategie, Grundsatzfragen, das war schon irgendwie spannender. Und dann habe ich eine Personalleitung übernommen in einem Konzern. Habe alles fusioniert, was irgendwie nicht bei drei auf den Bäumen war. Fusioniert, umstrukturiert, restrukturiert, das fand ich super. Aber ich habe mich immer gefragt, Mensch, jetzt haben wir das juristisch irgendwie sauber abgefiedelt. Warum arbeiten die Menschen nicht gern zusammen? Also das war mir ein Mirakel quasi. Und dann habe ich mich angefangen, mit Organisationsdynamiken zu beschäftigen, habe ein MBA in systemische Organisationsentwicklung gemacht. Das war für mich sehr erhellend, überhaupt das systemische Denken. Da habe ich schon mal die Hälfte der Welt besser verstanden als vorher. Und dann wollte ich aber noch mal tiefer gehen und habe dann noch mal Wirtschaftspsychologie studiert, um auch so interpersonale und intrapersonale Dynamiken besser zu verstehen. Und habe dann irgendwann das Lager gewechselt. Also habe mit der Juristerei nichts mehr zu oder wenig zu tun und mache jetzt eigentlich nur noch diese ganzen dynamischen Fragestellungen.
Ja, aber wie besonders, weil du dadurch ja wirklich weißt, wovon du sprichst. Ne? Du hast das viele Jahre, Jahrzehnte selbst mittendrin gestanden sozusagen, mitgestaltet. Übrigens Grundsatzfragen und Arbeitsrecht waren auch bei mir viele Jahre lang und dann Personalleitung, also wirklich spannend, die Schnittmengen. Und dann schaut man ja doch nochmal anders auf das, was man dann macht. Ne? Also interessant.
Ja, Also für mich ist das total wertvoll, weil ich, also A, weiß ich, wie sich das anfühlt, wenn man Führungskraft ist. Also diesen Druck und den ersten Tinnitus mit 32 so, also ich weiß das einfach, dass da auch schlaue Worte nicht alleine helfen, sondern dass es schon ein bisschen mehr braucht als das. Teamdynamiken, alles, was logisch ist, heißt überhaupt nicht, dass die Leute es umsetzen. Also all diese ganzen Dynamiken selber mal zu erleben und nicht nur schlau vom Rand aus quasi Tipps zu geben, das ist für meine Arbeit total wichtig. Und ich war ja sogar mal 2 Jahre Sozialarbeiterin mit gewaltbereiten Jugendlichen.
Wann war das?
Das war nach dem ersten Staatsexamen.
Wow.
Eigentlich wollte ich in Kriminologie promovieren.
Ja.
Und habe gedacht, dann solltest du, und Jugendstrafrecht, dann solltest du vielleicht mal die erlebt haben, was da so passiert. Und sehr zum Schrecken meiner Eltern. aber ich behaupte, ich erkenne auch heute noch, wenn in so einem Raum, wenn transformiert wird, das Testosteron steigt. Weil da wird, wenn man mit gewaltbereiten Jugendlichen arbeitet, lernt man das sehr schnell, sich in Sicherheit zu bringen, wenn die Haltegriffe quasi reißen. Und insofern würde ich mal sagen, ich verwurschtel alles, was ich so in meinem Leben gelernt habe, in das, was ich jetzt tue.
Oh, spannend. Und was ich bei deiner Arbeit und vor allen Dingen bei deinen Büchern so bewundere, ist, dass du dieses Verwursteln, also hochkomplexe Themen, sehr einfach erklärst. Und ich finde, das ist eine Kunst und einfach und dann auch noch sehr unterhaltsam. Das liebe ich und ich war sehr begeistert, dass ich bei einer eurer Lesungen dabei sein durfte für dein aktuelles Buch Zuversicht, die neue Führungskraft, was du wieder mit deiner Kollegin Dr. Katharina Roskisch zusammengeschrieben hast. Und es war einfach ein ganz, ganz schönes Erleben, dich und auch Katharina in echt sozusagen auf der Bühne zu erleben, im Austausch zu erleben und euren Humor. Also ich liebe deinen Humor, habe ich schon vorher in den verschiedensten Podcasts hören dürfen und mich daran erfreut. Das kommt natürlich in dem Buch jetzt nicht so direkt drüber, weil die Themen noch mal ein bisschen andere sind. Aber das fand ich großartig. Und ja, lieben, lieben Dank, dass du da bist nochmal. Und jetzt würde ich gerne mit dir voll Start in dieses tolle Thema, weil damit hast du mich ab deinem ersten Buch zu dem Thema Mut zur Zuversicht, das hatte ich mir letztes Jahr auch auf Empfehlung meiner Kollegin Katrin Köhler, die du auch kennst, hatte ich mir das besorgt. Die hatte mir das sehr ans Herz gelegt und da dachte ich schon immer so, yes, ja, genau, so ist es. Ich fühlte mich am laufenden Band bestätigt und aber gleichzeitig sehr inspiriert und mit neuen Impulsen beschenkt. Und jetzt euer neues Buch Zuversicht, die neue Führungskraft, bereichert das nochmal enorm und ist ja auch wieder mit Studien angereichert. Liebe Vera, was ist eigentlich Zuversicht? Wie würdet ihr Zuversicht beschreiben?
Also für mich ist so das vordergründigste Merkmal von der Zuversicht, dass sie ein Tun ist. Ja, wenn ich zuversichtlich sein möchte, muss ich etwas tun. Und damit ich aber in dem Tun überhaupt Zuversicht entwickeln kann, muss ich etwas tun in einem Raum, der für mich möglich ist. Also ich muss mich auf Mögliches fokussieren. Das heißt, Zuversicht bedeutet, einen Fokus auf das zu haben, was ich wirklich beeinflussen kann, wo ich wirklich wirksam sein kann. Und bedeutet eben dann auch, wirklich Einfluss zu nehmen. Und Zuversicht bedeutet auch, einen Fokus nicht nur auf Mögliches, sondern auch auf Gelingendes zu haben. Weil die Zuversicht ist wissenschaftlich betrachtet ein Konstrukt zweiter Ordnung und die Dimensionen, die da drunter liegen, sind Resilienz, Hoffnung, Optimismus und Selbstwirksamkeit. Und all diese 4 Dimensionen bedienen ganz unterschiedliche Perspektiven von Menschen. Und die Selbstwirksamkeit entsteht natürlich im Tun. Und wenn wir jetzt nur sagen, naja, wir müssen nur hoffen, dass die Dinge gut werden, dann geben wir ja schon ein Stück weit auch die Macht des Handelns woanders hin. Und bei der Zuversicht ist so, nee, it's me, ne? Bin ich gefragt oder sind wir gefragt. Und wenn ich dann eben nicht nur auf das Mögliche schaue und Einfluss nehme, sondern auch das Gelingende, dann steigert sich auch die Resilienz, weil die Resilienz ja dann wächst, wenn ich reflektiere, dass ich etwas bewältigt habe. Die fällt ja nicht vom Himmel oder tritt ja auch nicht automatisch ein, sondern es braucht diese Reflexion. Insofern ist Zuversicht auch Arbeit. Das spiegelt sich, finde ich, auch in dem Buch. Also ich hatte mit diesem Buch am allermeisten Arbeit von allen meinen 10 Büchern. Wobei, nee, beim ersten auch. Aber dazwischen war ganz viel Leichtigkeit und dann kam das und habe ich gedacht, wow, Zuversicht ist auch ein dickes Brett.
Mhm.
Und so hat es mich quasi dadurch geleitet. Aber das ist, wenn ich es zusammenfassen würde, ne, Zuversicht ist Fokus auf Mögliches, Einfluss nehmen, ins Tun kommen und radikal ausblenden und wegblenden, wo man keinen Einfluss nehmen kann, weil da liegt die Ohnmacht, also Ohnmachtsgefühle.
Und dieses Zuversicht ist ein Tun, finde ich, ein wahnsinnig starkes Statement, weil es letztlich auch schon den Weg aufzeigt. Weil ich erlebe immer wieder, auch in meinen Coachings oder auch im persönlichen Austausch, ja, Nicole, dir fällt das ja leicht, ne? Du scheinst so eine positive Einstellung zu haben, du bist so eine Optimistin. Stimmt, ist sogar laut dem Clifton Strength eine meiner Stärken, eine meiner Top-Stärken. Aber es ist ja nicht nur so, es ist mir in die Wiege gelegt oder nicht, sondern Zuversicht entsteht durch dieses Tun. Wir haben es selbst in der Hand, selbst wenn wir von der Grundausstattung vielleicht erstmal anders durch die Welt laufen.
Ja, das Buch Mut zur Zuversicht, das ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern ich habe gemerkt, dass es mir selber ein bisschen an den Kragen geht und dass die ganze Negativität was mit mir macht. Und jetzt bin ich ja von Haus aus Rheinländerin. Also ich muss mal sagen, ich würde sagen, ich habe eine gute Grundveranlagung im Umgang mit Herausforderungen. Auch der Humor kommt wahrscheinlich daher. Aber ich habe gemerkt, die ganze Negativität macht was mit mir. Ich habe geguckt, gibt es ein Buch dazu, ne? Erstreflex. Und es gab eins, gibt ein sehr gutes von dem Ulrich Schnabel, der hat über Zuversicht, das ist ein Wissenschaftsjournalist, geschrieben. Aber das war für mich jetzt nicht so verwurschtbar. Na ja, wie würdest du es in deiner Sprache sprechen? Und so ist Mut zur Zuversicht entstanden. Auch die Protagonisten, ne, Schlaumeier und Walter, wo wir ein bisschen so die Gehirnareale, damit die Leute auch, ja, vielleicht auch ein bisschen selbstironisch und auch humorvoll auf sich selber gucken können, auf ihre eigenen Impulse. Und so habe ich mich da selber rausgerobbt.
Ne, das und offensichtlich erfolgreich.
Ja, also lachen tue ich wieder.
Ja.
Ja, wenn es gibt ja auch die Situation, wo mir die Empörung angeboten wird,
ja.
Gar keine Frage und auch Angst. Natürlich habe ich auch Angst, wenn ich die Nachrichten gucke, was in der Welt passiert oder die Studien angucke mit dem Klimawandel. Für mich ist aber dieses Prinzip, dass wenn wir uns K.O. setzen lassen, über Angst oder Empörung, wer handelt denn dann noch? Und das sind in der Regel die Leute, die von der Empörung ganz gut leben. Politisch, gesellschaftlich und das, ich sag mal, da kommt mein Trotz und denke mir, nee. Und so arbeite ich mit mir in den Momenten, wo es auch mich dann zwischendurch mal packt und ich denke, okay, wenn bei dir vorne die Lampe ausgeht, dann kannst du nichts mehr machen. Und das ist dann der Moment, wo ich quasi die Impulskontrolle wieder gewinne und mich bewusst dafür entscheide, nicht dahin zu gucken.
Ich würde gerne ein kleines Zitat aus eurem ersten Buch Mut zur Zuversicht, weil ich das so unfassbar passend finde für diese Situation, in der wir uns wahrscheinlich alle fast alltäglich befinden in diesen Zeiten. Sollten Sie jetzt noch auf die Idee kommen, den Fernseher anzuschalten und die Nachrichten zu schauen, werden Sie gar nicht anders können, als mit Ihrer inneren Taschenlampe die Katastrophen dieser Welt auszuleuchten. Mit anderen Worten, Sie absolvieren eine Runde in der Geisterbahn. Und noch ein, und noch ein. Und während Ihr Körper sich noch damit abmüht, die Stresshormone wieder abzubauen, macht sich eine tiefe Erschöpfung breit.
Ja, es ist, also die Dosis macht ja das Gift. Und im Moment muss man sagen, ist die Dosis zu hoch, aber nicht nur, weil es zu viele Krisen sind, sondern weil wir zu wenig über Gelingendes berichten und auch über Gelingendes sprechen. Also wir haben ein massives Ungleichgewicht, ob in den Medien, aber auch in persönlichen Gesprächen in Unternehmen, weil wir so geprimed sind auf diesen kritischen Fokus, dass wir vergessen, was geht. Und wenn ich deswegen mache ich in meinen Vorträgen zum Beispiel, nehme ich immer so gerne Beispiele, wo Transformationen gelungen sind, wo Innovationen gelungen sind. Man sieht sofort, es passiert etwas im Publikum.
Mm.
Die Leute sagen, ah, okay.
Das geht ja doch.
Es geht ja doch. Mm. Und ah, guck mal, es gibt Lösungen. Und ich merke es ja bei mir selber, was da passiert. Und ich werde dann auch noch neugierig, weil ich es gern verstehen möchte. Das heißt, kommt sofort Dopamin, was eben diesen Negativfokus auch überlagert. Und ich glaube, dass wir ehrlich gesagt ganz rational darauf gucken sollten, was passiert in unserem Gehirn, wenn es so läuft, was passiert im Gehirn, wenn es so läuft und was ist für uns hilfreich, um gut durchzukommen. Das ist ein ganz unromantisches Es erinnert mich ein bisschen, manche Leute sagen ja, Verliebtsein ist ein Stoffwechsel, quasi ein Chemievorgang.
Ja.
Ja. Und du denkst, okay, wie unromantisch. Aber natürlich ist es ein chemischer Vorgang. Und so ist ein bisschen mit der Zuversicht, dass ich sage, chemisch, was müssen wir denn Stoffwechsel physiologisch herstellen, damit wir gut durchkommen? Und wo müssen wir dafür hinleuchten? Es wird ein
bisschen wie eine Rezeptur auch.
Ja, ja. Ich glaube, es wird niemand kommen, der das uns abnimmt.
In dieser Textstelle, die ich gerade vorgelesen habe, kommen zwei meiner Lieblingsbegriffe von dir, von euch vor, nämlich die innere Taschenlampe. Ich liebe das mit dieser, ihr nennt es auch Aufmerksamkeitsfokussierung, ne? Und da das Bild der inneren Taschenlampe. Und die Geisterbahn, finde ich, macht das auch so sehr bildlich. Also sich immer wieder bewusst zu machen, du sagtest auch schon Empörungsangebote, es gibt dauernd bei uns im Alltag diese Angebote, sich einerseits zu empören oder aber halt wirklich hier freie Fahrt, Geisterbahn, wer steigt mit ein, wer fährt noch eine extra Runde. Und wir alle sind da vorher nicht gefeit und trotzdem kann ich immer wieder die Entscheidung treffen und da kommen wir zu diesem Zuversicht ist ein Tun, zu sagen, nee, ich fahre nicht die extra Runde mit oder ich entscheide, wo ich die Taschenlampe hinrichte.
Also das Prinzip der Aufmerksamkeitsfokussierung kommt, also kenne ich jetzt aus meiner Ausbildung zum Hypnosystemischen, was ja so übersetzt strukturiertes Arbeiten mit unbewussten Prozessen ist. Ne, und da sagt man, Energy flows where attention goes. Ne, Erleben folgt der Aufmerksamkeit und das habe ich halt komplett ins Berufliche übersetzt. Auch in Transformationsprozesse, in Coachingprozesse, auch in mein Leben. So und ich sag mal, diese Geisterbahnlogik kommt ein bisschen, ich bin ja traumapädagogisch auch ausgebildet. Und da ist irgendwie dieses Bild entstanden, weil ich so zugehört habe, auch den Schicksalen teilweise zugehört habe und gedacht habe, ey, das muss ja sein, wie ununterbrochen durch die Geisterbahn zu fahren. Egal um welche Ecke du fährst, da kommt der neue Grusel. Und abgesehen davon, meine Mutter würde jetzt sagen, frühkindliche Traumatisierung, weil zu früh in die Geisterbahn gesetzt. Ich habe das Ding so zusammengebrüllt.
Das passt das
anhalten. Ja, die mussten das anhalten. Weil
die mussten sogar anhalten. Wow.
Ich habe den ganzen Laden außer Betrieb gesetzt, aber ich war wirklich zu jung. Ich habe das nicht gut verkraftet. Insofern war das wahrscheinlich ein prägendes Bild, aber es kann sich halt jeder auch vorstellen. Es ist anschlussfähig. Und deswegen diese Bilder.
Lass uns doch mal in dieses Entzaubern reingehen, was du gerade mit dem Verliebtsein meintest, von wegen dem Blick ins Gehirn. Was passiert eigentlich in unserem Gehirn, wenn wir in Krisen stecken? Also was lösen Krisen bei uns im Gehirn aus?
Also jetzt muss man sagen, denn Emotionen sind ja es sind Selbstkonstruktionen. Na, das ist nicht jemand macht mir eine Emotion, sondern ich konstruiere mit den Emotionen. Und das heißt, die Art, wie ich auf eine Krise gucke, bestimmt auch relativ intensiv, wie ich diese Krise bewerte und dementsprechend, welches Gefühl meiner Bewertung folgt. Und das merken wir ja, es gibt Menschen, die sagen immer, ach, das haben wir schon dreimal geschafft. Das werden wir diesmal auch schaffen. Das heißt, die bewerten das, was um sie herum passiert, anders. Die haben guten Zugriff auf ihre Resilienzpunkte und da kommen da andere Emotionen, als wenn ich denke, oh Gott, wie sollen wir das schaffen? So, und deswegen würde ich sagen, es ist kein statischer Zustand, der im Gehirn ist, sondern eine Frage dessen, wie ich aktuell eigentlich gerade bewerte, was um mich herum passiert. Und im Hypnosystemischen sagt man auch, wenn ich das Phänomen an sich nicht ändern kann, kann ich aber jederzeit meine Bewertung und Bedeutungsgebung für das Phänomen verändern. Und deswegen ist das auch ein Teil der Arbeit, die wir mit uns machen, weil das Gehirn selbst hat halt mehr Rezeptoren für Negatives, weil es halt Überleben sichern soll. Ist ja viel wichtiger als Nachdenken. Ja, erstmal Überleben sichern. Und deswegen wird es im Moment so wahnsinnig viel gedroppt, diesen Negativity Bias, wie sich das nennt, diese Wahrnehmungsverzerrung auch. Und wenn wir dann ganz oft Krise hören, Krise lesen, Krise sprechen, dann kommt so ein bisschen die Orakelfunktion unseres Gehirns noch mit rein, die dann sagt, oh, jetzt kommt bestimmt wieder Krise.
Hm.
Oh, das heißt, es bildet sich eigentlich wie so ein Muster in uns, wenn wir das nicht unterbrechen und das quasi einfach mit uns auch geschehen lassen und selber da ganz viel mitmachen, dann bildet sich ein Muster und dann erwarten wir schon auf unwillkürlicher Ebene, dass um die nächste Ecke, wie in der Geisterbahn, das wieder Huhu macht. Und wenn man das aber weiß, zu sagen, das ist irgendwie ja eine sinnvolle Überlebens, Fähigkeit, die wir da haben, so eine Einrichtung, aber heißt in Krisenzeiten sich gut zu schützen über den Aufmerksamkeitsfokus, weil das ist unser Lenkrad, dann kann ich damit arbeiten. Ja, wenn ich das nicht tue, passiert es mit mir und dann sind das verstärkende, sich auch wechselseitig verstärkende Krisenmuster, die im Gehirn kommen. Und was ich besonders interessant fand, auch bei der Recherche für das Buch, dass man ja immer so gesagt hat, so ein reinigendes Gewitter, so mal richtig die Wut rauslassen, danach geht es einem besser.
Mhm.
Das stimmt überhaupt nicht. Das war mir gar nicht klar.
Weil man die Wut weiter füttert, oder?
Exakt.
Ja, weil man diese Emotionen praktisch weiter speist und weiter nährt. Ja.
Und damit hat das Gehirn, das ist ja auch ununterbrochen mit Routinebildung befasst. Wenn ich etwas häufiger mache, dann so, okay, Routine, dafür brauche ich kein bewusstes Denken mehr. Das heißt, wird im Routinebereich geschoben. Das kann man übrigens auch sehen im bildgebenden Verfahren, weil da so eine Schicht noch drum ist dann um die Routineprozesse. Das heißt, wenn ich quasi routiniert mich mit Krisen befasse, entsteht auch ein Abbild davon bei uns im Kopf. Und das kann ich nur darüber unterbrechen, dass ich quasi ins bewusste Denken gehe, es nicht mit mir geschehen lasse, sondern einfach sage, stopp, nee, ist nicht hilfreich für mich. So mag ich es nicht haben. Das ist auch das, was wir versuchen wollten, in diesem Buch den Leuten mitzugeben. Das ist gar kein moralischer Zeigefinger oder so, sondern einfach ein, wie magst du da gut durchkommen, wie magst du es gern haben und was ist hilfreich auf dem Weg?
Ihr sagt in dem Buch auch so, die Krisen heutzutage sind praktisch der moderne Säbelzahntiger. Angeknüpft daran, wie du eben auch sagtest, das ist ja letztlich aus unserem Überlebensmechanismus, also es ist letztlich eine sehr, sehr hilfreiche Gabe, die wir da alle mitbekommen haben von unseren Vorfahren. Wenn man aus der Höhle kam, zu gucken, nicht die Sonne scheint heute so schön, sondern wo ist der Säbelzahntiger, sich da zu schützen. Ne? Und dass heutzutage aber diese Dauerkrisen durchaus einen ähnlichen Zustand bei uns auslösen. Und dass wir dann in so eine Art Bedrohungszustand vielleicht gefangen sind und gar nicht mehr Zugriff haben auf unsere Handlungsmöglichkeiten, die wir ja in anderen Situationen haben.
Ja, aber es sind ja auch, muss man sagen, viele Trigger drin.
Ja.
So. Und da kommt ja auch die ganze Biografie mit ins Spiel. Ne? Deswegen ist ja auch immer, wenn ich so die ganzen Helikoptereltern sehe, dann denke ich immer, ey Leute, ihr tut euren Kindern nichts Gutes, weil auf was sollen die denn später mal zurückgreifen, wenn es ein bisschen schwieriger wird im Leben? Und das wird so sicher wie das Amen in der Kirche. Also wer kommt schon ohne Blessuren irgendwie durchs Leben durch? Insofern ist auch so die Frage, welche Büchse der Pandora wird denn da eigentlich bei den Leuten geöffnet? Und habe ich einen guten Kontakt zu mir selbst, sodass ich verstehen kann, was macht es denn mit mir persönlich, mit dem, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und inwieweit habe ich auch Zugriff auf die Ressourcen, die ich auch entwickelt habe durch die Bewältigung von Krisen. Und das ist so ein bisschen unser Versuch, die Leute zu animieren, zu sagen, kümmere dich da.
Räum auch so ein bisschen auf bei dir oder wenn du jetzt anknüpfst an so biografische Themen oder was meinst du mit kümmern?
Ja, also ne, die Dinge gehen ja, also wenn sie noch im Triggerbereich sind, also wenn ich noch etwas aktiv antriggern kann, dann ist es eben noch nicht wirklich integriert.
Ja.
Und dann würde ich immer sagen, ja, in der Medizin nennt man sowas Zufallsfund. Ja, so mit der Diagnostik oder so. Ich sage, okay, wenn irgendwas aufploppt, was irgendwie ein größeres Kaliber ist, kümmere dich. Ja, weil das, wenn es aktiviert wird, dann ist es noch irgendwie noch nicht vollständig integriert. Und das ist blöd, aber gleichzeitig auch eine Chance, auch damit aufzuräumen.
Okay, sehr gut. Ich würde gerne, Vera, noch konkreter werden. Also mir sagt das eh alles ganz viel, was du da sagst. Wie gesagt, ich könnte immer ja, Bestätigungsvermerke hier machen und freue mich darüber. Aber ich würde gerne für unsere Hörer und Hörerinnen, die vielleicht noch nicht so tief drin stecken, es noch konkreter fassen. Ihr habt in eurem letzten Buch Fallbeispiele. Und bei dem ersten Fallbeispiel von Tom dachte ich so, das ist ja wie mein Coaching-Klienten. Also alle naselang habe ich da jemand sitzen bei mir, der mir eine ähnliche Geschichte erzählt. Und was ich daran so schön fand, war, dass ihr nicht nur die Geschichte erzählt habt und mal so ein bisschen betrachtet habt, was ist denn da eigentlich los bei dem Tom aus unserer Sicht, sondern ganz konkret Maßnahmen, ganz konkrete Schritte vorgeschlagen habt. Und da würde ich gerne mal mit dir einsteigen. Ich kann mal versuchen, ob ich den Tom noch zusammenkriege, so als, als Sachverhalt. Du darfst gerne noch verändern oder ergänzen. Also Tom ist Mitte 40, ist Führungskraft, schon lange in seinem Unternehmen, ist lange richtig gut gelaufen, hatte auch einen guten Draht zu seinen Vorgesetzten und zu seinen Teammitgliedern. Und das Umfeld verändert sich aber, es wird alles moderner und das, was die Firma bislang gemacht hat, wird sozusagen durch KI beeinflusst, wenn nicht auch bedroht. Und man muss sich verändern, modernisieren. Es steht auch eine mögliche Fusion mit einem KI-Unternehmen bevor und Tom hat seit einem Jahr eine neue Chefin. Namen habe ich vergessen, ich glaube Petra oder so, war auch so ein gängiger Name. Und Petra hat wahrscheinlich den Auftrag, das alles wirklich mal zu hinterfragen. Jedenfalls ist sie nicht so, dass sie Tom die ganze Zeit über den Kopf streichelt und ihm sagt, wie toll er alles macht, sondern ist durchaus die Kritikerin, führt leider Gespräche unter Druck, nur zwischen Tür und Angel, gibt Tom jedenfalls, oder so kommt es bei Tom an, nicht wirklich das Gefühl, dass er seine Sache richtig gut macht. Führt dazu, dass er sich selbst immer mehr in Frage stellt, sein Team auch aufgrund der Veränderungen nicht mehr wirklich gesettelt sind, auch da Unruhe entsteht und er es auch privat und körperlich spürt, diese Veränderung. Das heißt Schlafstörungen, er ist irritiert und erlebt das dann auch im Austausch zu Hause, wenn eigentlich Feierabend sein sollte mit Frau und Kindern, dass man da aneinander gerät. Ja, was machen wir jetzt mit Tom?
Frau Doktor. Doktors in. Also Tom, deswegen kommt Tom ja quasi zu diesem fast verzweifelten Rückschluss, zu der Frage, ob er überhaupt in der Rolle noch richtig ist.
Ja, bin ich überhaupt noch der Richtige, wenn denn die Umstände sich ja so verändern?
Mhm. Und das ist für mich etwas, was sich sehr häufig zeigt, dass die Umstände einen quasi so umzingeln, dass man den Zugriff auf die eigenen Ressourcen und auf das, was man gut kann, der war nämlich wirklich eine gute Führungskraft, verliert. So, und deswegen haben wir auch an der Stelle gesagt, dass das Problem lässt sich nicht eindimensional lösen. Ne, das hat einen Selbstfürsorgeaspekt, einen Selbstführungsaspekt, es hat einen Teamaspekt, es hat einen bilateralen Führungsaspekt, es hat aber auch einen Unternehmensaspekt.
Ja.
Und jetzt kann man sagen, jede Ebene für sich genommen würde für Tom das Problem alleine nicht lösen.
Mhm.
Das macht es schon ein bisschen natürlich komplexer, weil wir kommen ja auch aus den einfachen Führungsversprechungen. Ne, führe charismatisch und die Welt ist in Ordnung und so. Nee. Und ich finde auch, dass die beim Schreiben habe ich so das Gefühl gehabt, ich schlag mich auf die Seite von dem Tom. Ja, ich fand die Vorgesetzte von dem unmöglich, obwohl ich sie ja selber erfunden habe. Aber habe gedacht, nee, auch die hat ihre Berechtigung, Dinge zu hinterfragen.
Mhm.
Das hat auch einen Wert. Er kann aber gar nicht mehr lernend darauf reagieren, sondern er reagiert bedroht. Und diese Zusammenhänge so auseinanderzufisseln und überhaupt auch sich selbst zu distanzieren, also vielleicht Angst zu spüren, aber nicht mehr die Angst zu sein, ne, weil er hat somatisch reagiert, weil die Angst hat er quasi das Kommando übernommen, braucht die Selbstdistanzierung und dann sind wir bei Selbstführung. Das heißt, wir haben gesagt, erstmal bevor irgendwas anderes anpackt, na, wie im Flugzeug, muss er sich erstmal selber die Maske aufsetzen, bevor er sie irgendjemand anders aufsetzt. Und das ist aus unserem Erleben heraus nicht der Primärreflex von Führungskräften. Weil die gucken meistens immer, was muss ich für die anderen tun?
Ja.
Und die Frage muss sich jetzt wirklich verändern, wie bleibe ich stabil? Was muss ich für mich tun, damit ich voll in der Kraft bin? Das heißt, das Erste, was wir mit Tom machen, ist zu gucken, wie kommen wir überhaupt an ihn ran, damit er diesen Selbstführungsaspekt zulässt, weil das ist auch etwas, was du aus dem Täglichen kennst. Wenn so eine bestimmte Belastungsgrenze erreicht ist und du fängst an, über Selbstführung zu sprechen, dann kommst du ins System gar nicht mehr rein.
Ja.
So. Das heißt, ne, Verdünnungstechnik noch ein bisschen weiter rausgehen und da ist eigentlich der Körper immer ein ganz guter
Anker,
ne, zu sagen, somatische Marker, woran merkst du, wenn du unter Druck bist, wie kannst du den Unterschied machen mit Mikrogewohnheiten oder so, um überhaupt ins System reinzukommen. So, nehmen wir an, all das gelingt und dann geben wir noch ein paar andere Hinweise, dass auch er auf das Mögliche fokussiert, Einfluss nimmt an der richtigen Stelle, auch in Bezug auf seine Entscheidung, dann zu sagen, okay, was ist jetzt deine Aufgabe mit deinem Team? So. Und auch da sehen wir ganz viele Führungskräfte, die sich total verausgaben, wenn sie das Gefühl haben, sie müssen den Jammerspiralen Raum geben in den Teams. und das auch irgendwie als ihren Job sehen, dass die Leute sich mal, dass denen tut es doch gut, wenn die auch mal alles sagen dürfen. Nein, nicht.
Und das steckt ja auch an.
Ja, total. Und damit wollten wir aufräumen und zu sagen, bitte, und das ist immer interessant, wenn ich Vorträge halte und an diesen Punkt komme und sage, und unterbinden Sie Jammerspiralen, dann halten immer alle die Luft an, weil das für sie fast unmöglich ist zu denken, dass sie so klar sind, an so einer Stelle zu sagen, das machen wir jetzt nicht, Leute, das ist nicht hilfreich für uns. Weil das ist irgendwie in der DNA, ich muss auch Taschentücher haben, ich muss den offenen Arm haben, ich muss immer Raum dafür geben. Und unter Sonnenschein ist das auch alles okay. Aber diese komplexen Krisenauswirkungen, die wir sehen, dann jammern alle, allen geht's schlecht, aber sie fühlen sich vielleicht noch gut gebunden, weil man die Gemeinsamkeit hat, dass allen blöd ist. Das kannst du als Führungskraft kannst du nur erschöpfen an der Stelle. Das heißt, wenn du überhaupt mal in Richtung Zuversicht schielen willst, wäre der erste Punkt, das Team einzuladen und zu sagen, so Leute, ich möchte, dass wir jetzt mal 6 Wochen lang ausprobieren, dass wir das nicht mehr tun. Und ja, es wird saure Zitronengesichter geben, weil da 1-2 Leute bei sind, die sind in der Profiliga, was Jammern anbetrifft. Die geht's in jedem Team. Weil es sind ehrlicherweise nie alle, die jammern wollen. Viele sind darüber auch belastet, aber sie machen halt mit, gruppendynamisch. Also der saure Zitronengesichter muss aushalten, um dann einen Unterschied zu erleben, den ich quasi nicht sprachlich im Sinne von, wenn wir das tun, passiert das, sondern wirklich ins Erleben überführen und sagen, ah, cool, es fühlt sich wirklich anders an. Und ich gehe montags morgens auch anders zur Arbeit, wenn es nicht permanent diese belastenden Szenarien gibt. So, und dann gibt es natürlich noch die Peer-Ebene und die bilaterale Führungsebene und last but not least die Unternehmensebene, wo natürlich am wenigsten Einflussmöglichkeit für ihn da ist. Aber er kann zumindest Impulse geben.
Und überhaupt erstmal diese Handlungsmöglichkeiten sich anzuschauen und zu schauen, welche Schritte er da gehen kann, ne? Den Blick darauf zu richten.
Wir haben ja zu unserer Studie, als wir gemessen haben, was diese Krisenstimmung mit Unternehmen macht, was sie mit dem Wunsch nach Führung macht, da haben wir ja gesehen, dass das Krisenerleben bei den Führungskräften extrem hoch ist. Auch in den Unternehmen, die gar nicht von der Krise betroffen sind. Genau, wir nennen das also Phantomschmerzen quasi.
Ja.
Aber der Punkt ist ja, wenn die selber damit befasst sind, viel Krisenerleben in ihren Teams zu haben, dann ist ehrlich gesagt für die wurscht, ob sie im Unternehmen noch in der Krise sind. Natürlich käme dann der Druck von oben auch nochmal anders, aber das an sich ist ja schon ein Umstand, der nicht leicht zu lösen ist. So, und deswegen ist dieses, und dann haben wir im Nachgang noch CEOs in ihrer Rolle befragt, von großen auch Organisationen, ab einem gewissen Umsatz und Mitarbeitergröße. Und da konnten wir fast sagen, die Hälfte hat ganz viel auf nicht beeinflussbare Dinge geguckt. Und hat gesagt, ja, Amerika und ne, was da alles passiert und so. Und die haben waren frustriert. Und haben auch gesagt, ja, und diese ganze Geschichte hier mit dem Homeoffice und keiner will mehr arbeiten. Also es war sehr dystopisch von A bis Z. Und die anderen CEOs, die nicht weniger betroffen waren, die gesagt haben, das ist eine Hausnummer hier. Also das haben wir so jetzt, also viele waren dabei, die haben gesagt, das habe ich in 20 Jahren noch nicht erlebt. Aber es hilft ja nichts. Ja, da blitzt sie schon durch, quasi, die Zuversicht. Es hilft ja nichts. Jetzt haben wir es mit dem Führungskreis zusammengesetzt. Das war auch ein Unterschiedsmerkmal, den dystopisch ausgerichteten CEOs zusammenzusetzen. Sondern die haben gesagt, jetzt haben wir es mal zusammengesetzt, haben die Ärmel hochgekrempelt und haben gesagt, was ist das, was wir eigentlich real tun können? Das heißt, die haben intuitiv, sind sie ins Einflussmodell gegangen und haben aussortiert und haben sich dann darauf fokussiert. So, das hat aber ganz viel damit zu tun, dass diese CEOs, mit denen wir gesprochen haben, selber über eine sehr stabile, gut ausgeprägte Selbstführung verfügen. Die haben zwar gesehen, dass Krise ist, aber die sind stabil geblieben. Ja, ich vergleiche das auch immer ein bisschen, ich bin ja Pilotentochter. Für meinen Vater war die Hälfte des Lebens Emergency Training. Da hat er immer gesagt, ja, das ist total normal, das ist Emergency Training. Da gab es quasi keine Dramen, sondern Chancen. Weil die natürlich darauf trainiert werden, ruhig zu bleiben, wenn die Turbine ausfällt. Und das ist das, was wir jetzt auf der, mindestens auf der Management-Ebene brauchen, idealerweise auf der Führungskräfte-Ebene in den Unternehmen, dass die Leute so einen guten Kontakt zu sich haben, dass sie sich stabil halten können.
Genau, und es startet mit dem Kontakt zu sich selbst. Und deswegen, ihr habt euer letztes Buch ja auch Zuversicht, die neue Führungskraft genannt, wobei ihr bei der Lesung betont habt, es geht nicht um die Führungspersönlichkeit allein im Sinne von Führungskraft, ich führe Mitarbeitende, sondern Selbstführung insofern auch als Kraft.
In jeder Dimension interpretierbar, auf Unternehmensleitungsebene, auf Führungsebene, auf Selbstführungsebene, auf Teamebene, auch ohne Führungskraft. Das ist das Wunderbare an diesem Konstrukt, was ja auch wissenschaftlich evident ist. Also dahinter liegt ja das Konstrukt des psychologischen Kapitals, so nennt sich das Modell, ist ein wirklich bescheuerter Name.
HICAP im Englischen, genau.
Deswegen hat es, glaube ich, auch keine Karriere gemacht.
Dabei ist es so gut.
Und so gut beforscht und so passend jetzt für das. Und das hat ja die gleichen Dimensionen wie die Zuversicht wissenschaftlich. Und deswegen konnten wir sagen, Zuversicht trägt evident, wenn ich sie herstelle, dazu bei, dass Optimismus steigt, Resilienz steigt, Selbstwirksamkeit steigt, Produktivität steigt, Bindung, Motivation. Also wir kennen diese Auswirkungen. Und deswegen ist das Potenzial, ist kein Chakra, ne? Muss man für arbeiten. Aber wenn man es tut, ist es sehr lohnenswert.
Absolut. Und eine sehr, sehr gute Anleitung insoweit und Inspiration bilden eure Bücher, die ich hier auch verlinken werde in den Shownotes. Und Vera, wenn du zum Schluss, ich stelle gleich noch meine drei üblichen Fragen, aber wenn du zum Schluss unseres inhaltlichen Austauschs vielleicht noch so, kein Chaka-Ruf, aber etwas rausgeben magst in Richtung Zuversicht, was möchtest du da vielleicht nochmal in die Menge senden hier?
Ich mag gerne so meine Frage ausleihen, die ich mir selber dann stelle, wenn es brenzlig wird. Wie mag ich da durchkommen? Also sich selber mal kurz hinzusetzen und zu imaginieren, na, ich kann so da durchkommen, ich kann so da durchkommen, so, wie mag ich es haben? Und dann weiß ich auch, wofür ich mich anstrenge, na, um die Zuversicht zu entwickeln.
Sehr schön. Und richtest damit deine Taschenlampe auch wieder aus und verbunden mit deinem inneren Kompass. Sehr schön. Toll, lieben, lieben Dank, Vera, das ist großartig. Auch du kommst nicht umhin, mir meine letzten drei Fragen, Abschlussfragen zu beantworten. Die erste Frage, da geht es um den Titel meines Podcasts, um Freiraum. Wie schaffst du dir in deinem Alltag mehr Freiraum?
Ja, ich mache das konsequent mit der Fokuszeit. Sonst würde ich gar nicht so viel Bücher schreiben, Studien machen, Hund, Kind, das würde alles nicht funktionieren. Es ist wirklich die Zeit am Tag, wo ich sage, so, die gestalte ich selber. Das ist heilig,
ja. Das hat mich ja auch fasziniert in unserem Austausch, wie du deine Bücher schreibst, ne? Also wie du da so ganz knallhart wirklich priorisierst, Fokus setzt, alles andere ausblendest, also fast so Tunnel-like dann auch, ja. Knüpf vielleicht ganz gut auch daran an, die nächste Frage, was ist deine Lieblingsstärke an dir?
Ich glaube wirklich, also weiß nicht, ob man es selber sagen kann, aber ich glaube wirklich der Humor.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
Weil das hat mich so oft schon gerettet.
Ja.
Und auch so oft zu Menschen näher gebracht. Also es gibt so viel wunderbare Verknüpfungen. Deswegen würde ich sagen.
Schön. Ja, und da bin ich auch dankbar drum, weil den durfte ich ja auch nun schon genießen. Und der schimmert hier auch, selbst trotz der wissenschaftlichen Basis, immer wieder durch. Ja, und die letzte Frage, wofür bist du heute dankbar, liebe Vera?
Also ich bin sehr dankbar, ich bin eigentlich wirklich fast täglich dankbar dafür, dass, wenn wir alle gesund sind, dass mich seit Corona einen ganz anderen Wert bekommen, da achte ich sehr drauf. Und wenn ich selber und meine Familie schon kurz immer gucke, check, dann bin ich ja sehr dankbar für. Ich finde es gar nicht mehr selbstverständlich.
Kann ich gut nachvollziehen, ja. Und das ist ja etwas, was wir nicht immer nur in der Hand haben, ne? Von daher gut an den anderen Rädchen zu drehen und das, was es sicherlich auch unterstützt, aber da sich dessen auch bewusst zu sein. Ja. Vielen, vielen lieben Dank, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, mich mit dir auszutauschen und dadurch auch meinen Hörerinnen und Hörern diesen Einblick beschert hast. Leute, ich kann die Bücher nur empfehlen. Ich habe leider nur 2 von den 10 gelesen, die du bislang geschrieben hast. Außerdem gibt es demnächst schon wieder Neues.
Also ich habe das noch.
Ich habe noch Nachholbedarf, aber die beiden, die ich gelesen habe, kann ich von Herzen empfehlen und ihr findet sie hier in den Shownotes. Danke dir, liebe Vera.
Ja, ich danke dir. Ich finde, die Zeit ist wie im Flug vergangen.
Total. Ich habe immer nur völlig hektisch auf die Uhr gerade hier unten geguckt, hatte, du musst jetzt hier mal zum Ende kommen. Die Vera hat noch anderes vor.
Ja, ich habe das sehr genossen. Vielen Dank.
Danke dir.
Puh, was für ein Feuerwerk. Ja, ich hätte noch gerne viel, viel länger mit Vera gesprochen. Wir hatten nur die Stunde, die ich dafür reserviert hatte, wirklich mit einer längeren Kampf mit der Technik vorab verbracht und dadurch war nicht ganz so viel Zeit über. Ich hätte gerne nämlich noch mit Vera darüber gesprochen, wie diese Verbindung zwischen Stärkenorientierung und Zuversicht funktioniert, weil meiner Überzeugung nach da eine ganz enge Verbindung ist. Je mehr wir uns unserer eigenen Stärken bewusst werden, uns bewusst sind, welche Werkzeuge ich aktiv immer wieder in der Hand halte, weil es halt meine Muster sind, meine Strategien, womit ich jeden Tag wieder am Start bin, je mehr ich mir dessen bewusst bin, desto eher nähere ich die Zuversicht, weil ich dann tatsächlich weiß, ich habe etwas in der Hand, ich kann handeln und dieses Thema der Selbstwirksamkeit dadurch auch gespeist wird. Nachdem hier der Aufnahmeknopf ausgedrückt wurde, also wir nicht mehr aufgenommen hatten, habe ich Vera dazu noch kurz befragt, weil mir das dann noch eingefallen war und sie hat das auch bestätigt. Und ich finde es einfach wieder schön, da das Thema Stärken nochmal reinzubringen, nicht weil ich es überall draufkleben will, sondern weil es tatsächlich so eine Basis ist, so eine Grundlage für vieles in unserem Handeln. Deswegen schau doch mal wieder auf dein Stärkprofil, wenn du eins hast. Wenn du noch keins hast, mach doch mal eins von Clifton Strength, zum Beispiel von Gallup, 55 €. Und wenn du mehr dich mit deinen Stärken und mit den Stärken anderer auseinandersetzen willst, ist vielleicht sogar eine meiner Ausbildungen für dich spannend. Da findest du einiges auf meiner Website. Oder du hörst mal in meinen zweiten Podcast rein, die Profiler, den ich gemeinsam mit Michael Trautmann, Jan Köster und Florian Mayer wöchentlich herausgebe. Schön, dass du wieder dabei warst. Danke für deine Treue. Ich freue mich aufs nächste Mal mit dir.